Wie schaffe ich es jetzt mit Immobilien, meine Steuerlast beispielsweise zu senken? Das Ziel ist es, über Immobilien einen steuerlichen Verlust zu generieren, den in die Einkommensteuer mit reinzupacken, um dann nachher mehr Steuern wiederzubekommen Ende des Jahres. So simpel ist es. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute mit dem spannenden und immer wieder interessanten Thema Steuern. Warum sage ich das so in der Art und Weise? Weil für die meisten unter unseren Mandanten, aber auch für den meisten Normalsterblichen das Thema Steuern einfach super unsexy ist. Warum ist es super unsexy? Ich kann es logischerweise nicht nachvollziehen, weil ich jeden Tag damit zu tun habe und dieses Thema schon lieb gewonnen habe. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass das Thema Steuern bei vielen auf der Bucketlist steht, weil es eben inhaltlich auch recht komplex ist und es ja auch in den Gesetzestexten so formuliert ist, dass es eigentlich keiner versteht. Und deswegen ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der es einem übersetzt oder zumindest mal die Teile dort rauszieht, aus diesen Gesetzestexten, die sich ja auch regelmäßig ändern, die das Individuum interessieren. Also wenn ein Kunde zu mir kommt, und ich mache jetzt mal das erste Beispiel, und der ist Geschäftsführer einer GmbH und vielleicht noch Gesellschafter an dieser, also ihm gehören Anteile der Firma, dann werde ich den logischerweise anders behandeln dürfen als einen Einzelunternehmer, der keine Kapitalgesellschaft hat, sondern beispielsweise ein Einzelunternehmen, weil es steuerlich zwei völlig unterschiedliche Personen sind und in der finanziellen Betrachtung in sämtlichen Segmenten komplett anders behandelt wird. Von daher muss man da so ein bisschen individuell unterwegs sein und ein bisschen freestylen, was das betrifft. Ein kleinen Schluck Espresso nebenbei. Also von daher gilt es erstmal zu gucken, mit welchem Typ Kunden habe ich es hier eigentlich zu tun und wie ist dort die steuerliche Betrachtung in der aktuellen Situation und wie können jetzt Immobilien ihren Teil dazu beitragen, das zu optimieren. In den meisten Fällen ist es so, dass wir uns hier im Hause mit dem Thema Kaufen und Vermieten beschäftigen. Das hat sich gewandelt. Ich würde sagen, vor eher 3-4 Jahren war die Nachfrage nach Baufinanzierung für den Selbstnutz, lag das bestimmt bei 75%. Ganz klar. Das liegt aber auch darin geschuldet, dass wir Zinsen hatten, wo fast jeder mit einem vernünftigen Einkommen sich Eigentum erwerben konnte, um dort dann selber drin zu wohnen. Das hat sich mit dem Anstieg der Zinsen und dem jetzt wieder Einpendeln der Zinsen geändert. Was bedeutet, jetzt haben wir tatsächlich weniger Anfragen, weil es im privaten Bereich weniger sind. Dafür ist aber nicht im gleichen Verhältnis, sondern eher mehr die Anfrage nach Vermietung gestiegen. Woran könnte das liegen? Es könnte einfach daran liegen, dass Menschen gemerkt haben, oha, Immobilien, interessantes Thema. Ich möchte selber mir aber gerade nicht eine entsprechende Rate X ans Bein binden, sondern ich möchte beispielsweise vermieten, wohne gut zur Miete selber und kaufe jetzt Wohnung, um diese dann zu vermieten. Wie könnte man auf diese Idee kommen? Nun, das Erste, was mir einfallen würde, wäre dort, man hört meinen Podcast. Das würde wahrscheinlich schon vielen die Augen öffnen. Und ich glaube aber auch, dass Social Media seinen Teil dazu beiträgt. So, und jetzt muss man natürlich an der Stelle mal sagen, dass ihr sicherlich nicht alles, was ihr in den sozialen Medien seht, für voll nehmen solltet, vorsichtig formuliert. Es gibt dort Dinge, die ich immer wieder sehe, wo ich sage, wow, das ist nicht nur inhaltlich falsch, sondern es suggeriert auch so ein bisschen, dass man jetzt in relativ kurzer Zeit mit Immobilien Millionär werden kann. Oder sagen wir mal, viel Geld verdienen kann. Und da möchte ich einfach den Warn- und Zeigefinger heben, bevor wir gleich ans Eingemachte gehen. Um einfach sagen, Immobilien aus meiner Sicht, ich meine klar, wer mich länger verfolgt, ist einfach der geilste, das geilste Vehikel, was es gibt. Aber es gibt eben in der Vermögensstruktur noch deutlich andere Segmente und Assets als nur Immobilien. Und deswegen mein heißer Tipp, schaut dort immer, dass ihr Vermögen streut. Letzte Woche habe ich was über das Thema Vermögensaufbau erzählt, auch in der Breite mit Aktien und was es nicht alles gibt. Immobilien gehören aus meiner Sicht immer zwingend dazu, immer, weil es im Bereich der Immobilien, zumindest in der, wenn ihr Immobilien nicht in einer vermögensverwaltenden GmbH haltet, Immobilien immer noch die letzte legale Möglichkeit sind, viel, viel Steuern zu sparen. Und darum geht es ja heute und darum geht es hier in dieser Folge. Wie schaffe ich es jetzt mit Immobilien, logischerweise primär mit vermieteten Immobilien, meine Steuerlast beispielsweise zu senken? Dafür gilt es zu wissen, was sind eigentlich Steuern? Wo fallen sie an? Wie sehen sie aus? Und jetzt gleich der nächste warnende Zeigefinger vorweg. Ich bin kein Steuerberater. So, das heißt, rein theoretisch dürfte ich noch nicht mal Tipps und Tricks und Kniffe aussprechen, was die steuerliche Gestaltung betrifft. Deswegen gehe ich jetzt immer von einem fiktiven Kunden aus und spreche ganz, ganz viel im Konjunktiv, dass hier keiner auf die Idee kommt, aha, der Scher betreibt ja versteckte Steuerberatung, was er ja faktisch gar nicht darf. Real ist es aber tatsächlich so, dass ich nicht nur weit fünfstellige Beträge in Steuercoachings investiert habe, und ich rede jetzt nicht von Massenveranstaltung im westdeutschen Raum von sympathischen Rednern, sondern ich rede wirklich von fundierten Wissen mit Steuerexperten auf einem Gebiet. Und das Interessante ist logischerweise auch, alles, was ich euch erzähle, habe ich ja selber durch oder habe es aktuell auch immer noch selber in der Steuer drin. Das heißt, ich werde euch niemals Tricks oder vielleicht auch ein paar Ideen mit auf den Weg geben, die ich nicht selber durchlebt habe. Das Einzige, worüber wir heute reden, was ich noch nicht selber durchlebt habe, aber begleitet habe bei Kunden, ist das Thema Denkmalimmobilie. Da habe ich noch selber kein Objekt für mich gefunden, was mir gefallen hat. Von daher, das wäre auch mal für mich was Neues, das selber zu spüren, aber logischerweise bei Kunden begleitet und auch ein schönes Thema. Also, Fakt ist das folgende: Erwerbt ihr Immobilien, ich sage jetzt mal im deutschen Raum, seid ihr auch per se verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. So, und jetzt machen wir es mal ganz plump: Im Rahmen dieser Einkommensteuererklärung fallen alle Einkunftsarten rein, die könnt ihr googeln, die zähle ich jetzt nicht auf, unter anderem auch das Thema Vermietung und Verpachtung. So, das heißt, es gibt eine Anlage V und dort kommen alle Themen rein, die mit dem Handeln nicht, aber die mit der Vermietung und der Verpachtung eben von Immobilien zu tun hat. Und da reden wir dann auch nur über den Bereich vermietete Immobilien und nicht über den Bereich eingenutzte. Das heißt, wenn ich die Frage bekomme, ey Björn, was kann ich jetzt eigentlich bei meiner eigenen Immobilie steuerlich absetzen, dann sage ich immer, ja, gar nichts, es sei denn, du hast ein paar haushaltsnahe Dienstleistungen. Also haushaltsnahe Dienstleistungen, könnt ihr mal ein bisschen googeln, Einkommensteuergesetz, Paragraph 35, glaube ich, 35a oder so, im Einkommensteuergesetz. Dort steht drin, dass ihr 20% bis maximal 6.000 Euro im Jahr steuerlich absetzen könnt. Also was weiß ich, ihr beauftragt einen Winterdienst, Schornsteinfeger kommt, und dabei geht es immer nur um die Dienstleistung, nicht um Material, um Waren. Ich glaube sogar, sie haben das Thema Photovoltaikwartung mit reingenommen, aber nochmal, Konjunktiv, weiß ich nicht, googelt es. Fakt ist, ist jetzt nicht die Welt, okay? Wenn ihr 6.000 Euro Kosten hattet, also richtige Lohnkosten im Jahr, dann könnt ihr also 1.200 Euro davon absetzen. Okay, kann man mitnehmen. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, das, was wir in die Einkommensteuer reinpacken, wird nachher mit eurem persönlichen Steuersatz mal genommen. Also keine Ahnung, bei 30% reden wir nachher nochmal 360 Euro. Ist nicht die Welt, ist okay, aber ihr werdet gleich merken, dass der Hebel bei Immobilien deutlich höher ist. Also von daher eingenutzte Objekte immer ein bisschen schwierig an der Stelle. Ich habe da vielleicht mal als Tipp, wenn ihr in einer Wohnung wohnt, also in einer Eigentumswohnung, ich habe letztens einen Artikel gelesen, fällt mir gerade ein, Da ging es um die haushaltsnahen Dienstleistungen und die sind ja in der Hausgeldabrechnung inkludiert, nicht wahr? Also Winterdienst und so weiter. Und da gibt es ein BGH-Urteil, aber jetzt nagelt mich nicht fest, ein BGH-Urteil zu dem Thema. Da haben nämlich Eigentümer in dieser Wohnung darauf geklagt, dass sie § 35a im Gesamten auch mit einbauen können über die Hausgeldabrechnung, also deren Anteil dort mit rein und dem wurde stattgegeben. Also auch da lohnt es sich mal nachzulesen. Wie gesagt, gibt ein BGH-Urteil, wenn ihr in einer Wohnung wohnt, die ihr selbst gekauft habt, als Eigentum und dort eben drin wohnt. Dann kann man dort auch § 35a des Einkommensteuergesetzes geltend machen. Fand ich ganz spannend. Ohnehin kann ich euch raten, vielleicht da mal die Zeitschrift Finanztest zu abonnieren. Ein bisschen Schleichwerbung. Die ist jetzt inhaltlich nicht immer wirklich geil, muss man sagen. Aber dort gibt es ja auch immer wieder Urteile, die drinstehen. Und das finde ich spannend, da mal zu lesen, okay, da gibt es ein neues Urteil zu dem und dem Thema. Vielleicht tangiert mich das, vielleicht auch nicht. Anyway, ich ziehe aber beispielsweise auch aus diesem Magazin eine ganze Menge Aktualität. Und kann mich darauf so ein bisschen eingrooven und kann da mehr zu sagen. Also von daher vielleicht mal abonnieren, ganz interessant. Jetzt nicht unbedingt dieses Pantoffelmodell im Bereich ETFs und Aktien, was die hinten machen, aber ansonsten ganz humorvolle Zeitung tatsächlich auch. Kann man mal ein bisschen drin rumblättern. So, kommen wir also mal zum Thema Immobilien. Jetzt haben wir also die Einkommensteuererklärung. Jetzt müssen wir als allererstes mal Folgendes betrachten. Wenn ich Immobilien im Privatvermögen halte, oder einen GbR-Mantel drum mache, ich mache es jetzt wirklich ganz simpel an der Stelle, dann müsst ihr euch Folgendes vorstellen, dann wird diese Immobilie autark abgeschlossen. Das heißt, einheitliche, gesonderte Feststellung für diese Immobilie und dann gibt es ein Ergebnis. Es gibt Einnahmen, es gibt Ausgaben, es gibt steuerliche Dinge, die wir reinrechnen können, komme ich gleich zu. Und dann gibt es ein Ergebnis. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, dieses Ergebnis, ist es mal, um es mal ganz simpel darzustellen, dieses steuerliche Ergebnis, was dort rauskommt, fließt dann in die Einkommensteuer mit rein. Entweder als Gewinn oder als Verlust. Und steuerlich gesehen ist es natürlich immer gut, einen Verlust zu fahren. Deswegen gibt es eben einzelne Bausteine in der Steuer, die wir gegenrechnen können als Kosten. Wenn jetzt beispielsweise eine Immobilie von euch, um es ganz simpel zu machen, 10.000 Euro Verlust fährt im Jahr, ja, was natürlich schon Wahnsinn wäre, das wäre dann wahrscheinlich eher ein Mehrfamilienhaus, aber nehmen wir es mal ganz simpel an und wir machen es ganz plump, wir haben einen Steuersatz von 40%, weil wir gut verdienen, dann wäre das dementsprechend so, als wenn ihr 4.000 Euro mit der Einkommensteuer wiederbekommen würdet. Ganz plump, ganz radikal. Natürlich vermischen sich die ganzen Einnahmen und Ausgaben und es kommt nachher ein anderes Ergebnis raus. Aber Fakt ist, dass diese 10.000 Euro Verlust in dieser Anlage V dazu führen, dass ihr entweder mehr Steuern wiederbekommt oder eure Steuerlast auch als Solo-Selbstständiger minimiert wird. Und das ist eigentlich der Hebel, auf den wir hinaus wollen. Wir wollen mit der Einkommensteuer, ich komme gleich auf die GmbH, mit der Einkommensteuer einen Verlust, einen steuerlichen Verlust realisieren, um dann etwas vom Finanzamt über die Einkommensteuer wiederzubekommen. Das ist alles. Keep it short and simple. Der Weg dorthin ist jetzt ein bisschen diffiziler. Und da kann ich euch auch nur raten, versucht euch gar nicht erst da selber durchzulesen. Also auf gar keinen Fall seid so bekloppt und googelt Dinge und also macht es nicht. Weil es dazu führt, dass ihr nur mehr verwirrt sein werdet als vorher. Schreibt mir gleich, wir machen einen Termin, eine Stunde Zoom-Call oder Google Meet würden schon reichen an der Stelle. Und schon habe ich euch erklärt, was Phase ist, und zwar individuell auf eure Situation. Oder sucht euch einen, dem ihr genauso vertrauen könnt, der das fachliche Know-how hat und das Piano in der Breite spielt. Also, das Ziel ist es, über Immobilien einen steuerlichen Verlust zu generieren, den in die Einkommensteuer mit reinzupacken, um dann nachher mehr Steuern wiederzubekommen Ende des Jahres. So simpel ist es. Jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es ja ein paar Menschen, die, sagen wir mal, mehr liquide Mittel zur Verfügung haben und dementsprechend gar nicht finanzieren müssen, sondern die kaufen sich für 1 Million Mehrfamilienhaus. Jetzt mache ich es wieder ganz einfach. Dieses Mehrfamilienhaus erzielt 100.000 Euro Gewinn Ende des Jahres. Und jetzt geht es ja um, wie wird dieser Gewinn versteuert? Und da auch ganz einfach erklärt, wenn ihr das gleiche privat machen würdet, okay? Also ihr nehmt 1 Million, weil ihr es geerbt habt oder gut gespart habt letztes Jahr und kauft davon Mehrfamilienhaus. Und dieses Mehrfamilienhaus erwirtschaftet jetzt nach allen Kosten, nach allem Pipapo 100.000 Euro Gewinn, okay? Im Jahr, was ja nicht unrealistisch ist. Jetzt wird dieser Gewinn, diese 100.000 Euro, in die Einkommensteuer reingepackt und muss dort zum persönlichen Steuersatz, der logischerweise durch diese Einnahmen auch nochmal steigt, wenn er nicht eh schon am Maximum ist, versteuert, also multipliziert. Und das bedeutet, wenn ich einen 40% Steuersatz habe, dann habe ich in dem Fall also 40.000 Euro Steuern, die ich nachzahlen muss. Jetzt kann man sagen, naja Björn, aber ich habe ja noch 60.000 Euro, die bei mir bleiben. Ja, ja, cool, fein, freue ich mich drüber. Aber überleg mal, 40.000 Euro jedes Jahr ans Finanzamt zu überweisen, nur für die Gewinne dieser Immobilie. Allein daraus könnt ihr dir sehen, dass es in diesem Volumen spannend sein könnte, eine GmbH drumherum zu packen, um diese Immobilie. Und nächster Punkt, vermietete Objekte. Jetzt machen wir es mal ganz konkret. Abzubezahlen, schnell oder bar zu kaufen, ist völlig bescheuert. Es sei denn, ihr habt mit dem Gewinn, den ihr macht aus dieser Immobilie, noch eine andere Anlageform vor, die euch mehr Rendite bringt, als ihr Steuern zahlt. Jetzt müsste ich mir mal eine Anlage erklären, die mehr als 40% Rendite erwirtschaftet. Das kann nur hochspekulativ sein, also nicht die gleiche Sicherheit haben wie eine Immobilieninvestment. Und bis jetzt war ich noch recht entspannt vom Inhalt, aber ihr merkt schon, das Thema Steuern ist brutal an der Stelle. Und deswegen, ich wiederhole es jetzt auch noch ein paar Mal heute, meldet euch, wenn ihr Fragen dazu habt. Versucht nicht allein durchzukommen. Weiter geht's. Wenn ich also diese 100.000 Euro Einnahmen privat generiere in meiner Privatfunktion, dann geht's in die Einkommensteuer rein, mal persönlicher Steuersatz, also 40.000 Euro Steuern. Packe ich aber diese Immobilie, diese 1 Million, in eine vermögensverwaltende GmbH, die nichts anderes macht als verwalten, wie es der Name schon sagt, oh Wunder, also nicht operativ tätig ist, dann zahle ich, und jetzt wird's spannend, auf diese Gewinne nur 15%. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, dass jemand, der beispielsweise 100.000 Euro Gewinn macht mit Immobilien, muss ja nicht nur eine sein, dort einfach mal entspannt 25% weniger Steuern zahlt jedes Jahr. Und zwar 25.000 an der Stelle weniger Steuern zahlen. Was könnte ich fucking mit 25.000 Euro im Jahr netto mehr anstellen? Ja, was das Thema Diversifikation zum Beispiel betrifft. Wenn man jetzt noch wüsste, dass auch die Aktiengewinne oder ETF-Gewinne steuerfrei wären aus einer GmbH, immer konjunktiv, weil ich bin kein Steuerberater, dann wird es spannend, oder? Also alle, die ihr kennt, die vermögend sind und Immobilien, mehrere Immobilien haben, da mal drüber nachdenken, den Tipp geben, sich mal steuerlichen Rat holen zum Thema Vermögensverwaltung GmbH. Natürlich jetzt auch eine Kehrseite der Medaille. Verkaufe ich Immobilien? Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, warum es auch interessant ist. Verkaufe ich Immobilien, die ich vermietet habe? Nach 10 Jahren ist der Ertrag, der Gewinn daraus steuerfrei. Wenn ich es im Privatvermögen habe. Verkaufe ich Immobilien im Rahmen einer GmbH, ist der Gewinn, der Ertrag immer steuerpflichtig. Okay, Spekulationssteuer an der Stelle. Wenn ich ein eigenes Häuschen besitze und dort länger als 3 Jahre drin wohne und es dann verkaufe, ist es auch steuerfrei. Das mal einfach merken, 3 Jahre bei eigengenutzt, 10 Jahre bei fremdgenutzt, GmbH immer relativ simpel an der Stelle. So, sehr komprimiert, ich schiele ein bisschen auf die Uhr, weil ich glaube, wir haben schon so Pi mal Daumen 20 Minuten rum. Wird also heute eine bisschen längere Folge, macht aber nichts. Vielleicht teilen wir es auch nochmal auf 2 Folgen, wir gucken einfach mal. Das also mal zum Abholen. Einmal das Thema Einkommensteuer, was ist das eigentlich? Dort fließen alle Einkommensarten rein und wir versuchen jetzt eben über Werbungskosten, also über sagen wir mal Verluste in den einzelnen Segmenten, die Steuerlast zu minimieren, um dort entweder wenig Steuern zu zahlen oder aber um Geld vom Finanzamt wiederzubekommen. Das ist die Quintessenz. Und Immobilien sind dort eben ein super Vehikel. Es gibt auch Versicherungslösungen, ja, die man dort wählen kann. Basisrente, Rürup zum Beispiel und so. Aber letzten Endes, der größere Hebel ist die Immobilie. So, jetzt geht's also weiter. Mal so ein bisschen ins Eingemachte. In Deutschland ist es so, dass der Staat einen Anreiz schafft an der Stelle zu dem Thema Immobilienerwerb und Vermietung. Weil natürlich der Staat ein eigenes Interesse daran hat, dass möglichst viele Leute Immobilien besitzen und diese vermieten, um Wohnraum zu schaffen. So far, so good. Die witzige Anekdote dazu ist, dass wir in Deutschland, was den Prozentsatz an Eigentum betrifft, wir ganz, ganz krass hinterherhinken hinter anderen Ländern. Also der Anteil an Leuten, die hier Eigentum besitzen und die kein Eigentum besitzen, ist so gering im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern. Das ist fast schon witzig. Also das könnt ihr gerne mal googeln. Also es gibt hier echt noch ganz, ganz viel Nachholbedarf, was diesen Punkt betrifft. Wobei ich immer dachte, dass unsere Eltern uns so hart geprägt haben auf dieses Thema Eigentum, 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 dass es eigentlich gar nicht der Fall ist. Aber sei es drum. Und dementsprechend gibt es Anreize, beispielsweise die AFA, die Absetzung für Abnutzung. Also, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Jetzt machen wir mal direkt ein Beispiel. Ihr kauft euch eine Immobilie für 200.000 Euro. Eine Wohnung beispielsweise. So. Und die wollen wir jetzt vermieten. Dann ist es so, dass wir auf der einen Seite uns den Cashflow angucken müssen, also welche Einnahmen, welche Ausgaben haben wir reell, weil das wichtig ist für die monatliche Unterdeckung oder das Plus, was wir machen bei der Immobilie. Momentan aus meiner Erfahrung, es sei denn, ihr findet echt Spezialobjekte, müsst ihr ein bisschen gut gucken, ist es so, dass die Einnahmen der Immobilie die Ausgaben komplett decken, bis auf die Tilgung. Das heißt, alles ist soweit gedeckt, feine Geschichte. Und das, was ihr jetzt tilgen wollt in der Immobilie, also machen wir ein Beispiel, nehmen wir an, wir haben 1% Tilgung im Rahmen der Finanzierung mit drin. Und wir, um es mal einfach zu rechnen, haben jetzt beispielsweise ein Objekt für 120.000. 1% sind 1.200 durch 12 Monate sind 100 Euro, die ihr mit reinsteckt. Nur mal so als Beispiel ungefähr. Das heißt, die Tilgung kommt dann on top und je nachdem, wie schnell ihr tilgen wollt, umso höher ist der Eigenanteil aktuell bei vermieteten Objekten. Es gibt hier und da nochmal die Situation, wenn ihr Eigenkapital mit reinsteckt, dass sie auch deutlich runterkommt und eine Immobilie sich auch von selber trägt, logischerweise. Das ist abhängig vom Hebel des Eigenkapitals, also je mehr Eigenkapital wir reinstecken, desto weniger Eigenanteil haben wir mit drin. Aber letzten Endes gibt es einmal den Bereich des Cashflows. Also ich schaue mir an, wie viel Cashflow generiert meine Immobilie. Und ich habe den steuerlichen Hebel, weil es gibt eben Ausgaben im Rahmen der Immobilie, die wir steuerlich nicht absetzen können. Für die steuerliche Betrachtung später, also für die Einkommensteuer, ist der Cashflow völlig irrelevant. Das ist völlig irrelevant. Das werden die Unternehmerkollegen unter uns kennen. Ich als Chef, als Geschäftsführer oder auch als Inhaber, Gesellschafter meiner GmbHs interessiere mich primär zu Beginn immer für den Cashflow. Also mich interessiert, wie viel Geld ist auf dem Konto, welcher Forecast herrscht, also welche Umsätze liegen schon, die noch nicht gebucht sind, aber schon bestätigt sind, also Finanzierungen, die durch sind und so weiter. Und wie ist meine Ausgabensituation monatlich? So, diese drei Dinge habe ich als Chef immer im Blick, also weiß ich, wie ich stehe. Deswegen ist das quartalsweise total spannend, sich mit dem Steuerberater hinzusetzen und zu erfahren, wie stehen wir denn steuerlich, weil es gibt eben Dinge, die ich steuerlich nicht absetzen kann im Rahmen meiner Firma oder auch privat. Und das Gleiche gilt auch für Immobilien, okay? Deswegen schaut immer, dass ihr einmal den Cashflow auch euch anguckt und dann das Thema steuerliche Betrachtung. So, jetzt gehen wir zurück zu unserem Thema und ich schiebe jetzt hier ein bisschen auf mein Display, weil ich mir hier die Rechnung einmal so hingebaut habe, damit es für euch einfach nachvollziehbar ist. Wir nehmen jetzt ein Objekt von 160.000, von 200.000, weil es sich eben am besten rechnen lässt. Und jetzt gehen wir in die Finanzierung rein. Ich mache es jetzt nicht zu komplex. Das nehmen wir an, wir haben 1% Tilgung und 4% Zins. Ist also eine Annuität von 5%. Zins und Tilgung zusammen gleich Annuität 5%. 5% von 200.000 Euro sind 10.000 Euro. Wir haben also eine Rate an die Bank von 10.000 Euro im Jahr. Simpel an der Stelle. Jetzt nehmen wir an, wir haben im Jahr auch 10.000 Euro Mieteinnahmen. Was jetzt ehrlicherweise recht viel wäre bei einer 200.000 Euro Wohnung. Aber lassen wir es mal außen vor, damit es einfach rechnet. Jetzt wäre der Cashflow, also wie hoch, 0 Euro. Das heißt, die Wohnung würde sich von selber tragen. Schöne Geschichte. Jetzt würde man erstmal sagen, ja, aber wenn ich nichts davon habe, ist doch kacke. Nein, der Wert der Immobilie steigt, die Restschuld sinkt durch die Tilgung. Und nach 10 Jahren kannst du das, was die Wohnung an Wert gestiegen ist und die Tilgung runter ist, steuerfrei dann dementsprechend als Gewinn bei einem Verkauf, bei einem Erlös erzielen. Soweit, so gut. Jetzt gibt es Jetzt gibt es die steuerliche Betrachtung. Und da müsst ihr einfach verstehen, was kann ich jetzt im Rahmen der Steuer bei einer Immobilie gegenrechnen. Wichtig, wichtig zu verstehen ist, dass die Zinsen im Rahmen einer Baufinanzierung, wichtig jetzt, im Rahmen einer Baufinanzierung sind Zinsen bei einem vermieteten Objekt steuerlich anzusetzen. Habe ich also ein vermietetes Objekt, kann ich die Zinsen in der Steuererklärung, in der Anlage V, komplett absetzen als Ausgaben. Bei einem selbstgenutzten Objekt nicht. Und jetzt würde ja der gemeine Bürger auf die Idee kommen, ja, ist ja geil, dann belaste ich also immer meine vermieteten Objekte und mache beispielsweise eine Kapitalbeschaffung auf diesem Objekt, nehme das Geld und stecke es in die Baufinanzierung meines eigenen Häuschens. Und vom Grundsatz seid ihr genau richtig. Ihr müsst nur ein bisschen gucken, dass es nachher beim Finanzamt nicht ganz so hart aufploppt. Also ein Beispiel, wenn ihr natürlich zu lange jetzt beides schon laufen habt und auf einmal habt ihr eine höhere Belastung beim vermieteten Objekt und genau die gleiche Summe fließt aber jetzt in das eigene Häuschen als Sondertilgung beispielsweise rein. Naja, das Finanzamt ist auch nicht ganz doof, da so ein bisschen gucken. Aber letzten Endes seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Versucht immer, die vermieteten Objekte bis zum Rand zu beleihen. Es gibt ein einziges Argument, was ich zählen lasse, warum eine vermietete Immobilie bereits vor der Rente abbezahlt sein sollte. Und das ist der Punkt der Emotionalität. Wirtschaftlich hat es gar keine Relevanz. Gar keine Relevanz. Warum sollte die abbezahlt sein? Ihr habt auf einmal Gewinne, die ihr versteuern müsst. Nehmt doch lieber die weitere Belastung. Also nehmen wir an, eine Wohnung wäre nach 10 Jahren abbezahlt. Ein einfaches Beispiel. Dann beleiht doch diese Wohnung erneut und kauft euch eine zweite Wohnung daneben. Dann eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Irgendwann entlastet ihr komplett euer Eigenheim und schon habt ihr ein geiles Immobilienvermögen aufgebaut. Aber Immobilien vor der Rente abzubezahlen ist völlig bekloppt. Schaut auf Diversifikation, Streuung in andere Assets. Jetzt machen wir weiter mit dem zahlenlastigen Thema. Jetzt haben wir festgestellt, Cashflow ist bei Null. Und jetzt gibt es aber Dinge im Rahmen der Steuererklärung, wie gesagt, die wir ansetzen können. Und ich mache es jetzt ganz simpel. Wir können die Zinsen reinpacken in die Steuererklärung. Und es gibt eine sogenannte AFA. Und die AFA ist ein brutales Thema, also die Absetzung für Abnutzung. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass das Finanzamt euch gestattet, sozusagen die Abnutzung eines Gebäudes, nicht des Bodens, sondern nur des Gebäudes steuerlich zu nutzen. So, relativ simpel. Überlegt euch Folgendes. Ihr kauft ein Objekt, beispielsweise für 160.000 Euro. Nächstes Beispiel. Ihr könnt immer davon ausgehen, dass so Pi mal Daumen 80% dessen, was ihr gekauft habt, Gebäude ist. Wenn ihr schlau seid, dann packt ihr im Rahmen eures Kaufes bereits eine Aufteilung in den Kaufvertrag. Und zwar, wie viel geht auf Grund und Boden und wie viel geht auf Gebäudeanteil über. Also ihr kauft für 100.000 Euro eine Wohnung beispielsweise und im Kaufvertrag steht schon drin, 80.000 Euro sind Gebäude und 20.000 Grund und Boden. Denn den Gebäudeanteil, jetzt wird es wieder spannend, den Gebäudeanteil können wir linear mit 2% über 50 Jahre steuerlich abschreiben. Also simple Geschichte. Wir nehmen ein 100.000 Euro Gebäude, 2% sind 2.000, also können wir 2.000 Euro als Kosten in die Einkommensteuererklärung, in diese Anlage V mit reinpacken, plus die Zinsen, packen dazu die Miete und fahren in den meisten Fällen einen steuerlichen Verlust. Dieser steuerliche Verlust, was ich vorhin schon mal sagte, nehmen wir mal an, wir haben einen steuerlichen Verlust von 10.000 Euro, um jetzt mal irgendwas zu nennen. Wir packen den in die Einkommensteuer mit rein, mal euren persönlichen Steuersatz, was weiß ich, 30%, dann würdet ihr 3.000 Euro von der Steuer wiederbekommen. Dafür gibt es richtige Programme, die von vorne bis hinten alles sich angucken und individuell für euch berechnen. Einfach Termin buchen, Bescheid sagen, dann machen wir das zusammen. Warum ist das wichtig? Weil hier ganz, ganz individuell gearbeitet werden muss. Es geht um euer zu versteuerndes Einkommen. Dafür brauche ich logischerweise ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Dann packen wir das dort mit rein. Und es kommt auch darauf an, was für ein Objekt wir erwerben. Ob es ein Neubauobjekt ist, ja, dann kann man nämlich 2,3% steuerlich abschreiben. Seit, ich glaube, letztem Jahr oder diesem Jahr. Und wenn wir ein Denkmalobjekt kaufen, also ein Denkmal, eine denkmalgeschützte Immobilie, die wir dann vermieten, dann haben wir sogar noch einen viel, viel krasseren Hebel, weil wir dann nämlich 100% der Sanierungskosten über die nächsten 12 Jahre absetzen können. Und wenn wir, also 100%, und wenn wir etwas, ein Denkmalobjekt kaufen, was wir selber bewohnen wollen, dann 90%. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wann das Baujahr dieses Denkmalobjekts ist. Ist das Baujahr nämlich vor 1925, dann sind es meines Erachtens 2,5% des Gebäudeanteils als AFA über 40 Jahre. Und wenn es nach 1925 ist, 2% über 50 Jahre. Und da habe ich so viel Zahlen hier in den Raum gehauen, dass ihr alle maximal überlastet sein werdet. Zusammengefasst bedeutet das eigentlich nichts anderes als Immobilieninvestment. Also wenn man das vorhat oder bereits schon betreibt, ist die Steuer ein so erheblicher Vehikel im Rahmen dieses Investments, weil es eben fast gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, legal viel Steuern zu sparen. Und das ist einfach wichtig für euch zu verstehen. Und ich würde auch da immer eure Steuererklärung checken, was das betrifft. Okay, jetzt habe ich anscheinend den Wischroboter aktiviert im Hintergrund, die jetzt mit mir redet. Deswegen checkt eure Steuererklärung, sprecht mit eurem Steuerberater im Detail darüber, weil es gibt so viele unterschiedliche Punkte zu beachten dabei. Fakt ist aber, legal, brutales Thema, wenn eure Einkommensteuer zu hoch sein sollte, die ihr jedes Mal nachzahlt, kauft Immobilien. Es klingt spooky, aber kauft Immobilien, belastet die maximal, bringt optimalerweise nur so viel Eigenkapital mit, damit es sich gerade vernünftig rechnet. Ihr müsst keinen Gewinn damit fahren am Anfang, auf gar keinen Fall. Ihr könnt auch jeden Monat ein bisschen Geld dort reinstecken. Hauptsache steuerlicher Verlust und Einkommensteuer, weil das ist ja das, was es nachher wieder ausgleicht an der Stelle. Und dann gibt es eben das Thema Neubau oder Bestand. Oder Denkmal. Und da kann ich euch auch nur sagen, schaut da richtig gut hin, was in eurer Situation am meisten Sinn ergibt. Für einen Einstieg ist aus meiner Sicht immer das Thema Bestandsimmobilie das Beste. Das Ding gibt es schon, ihr könnt hin, ihr könnt es anfassen, ihr seht den Mieter, der drin ist, es ist alles wunderbar. Bei Neubau ist immer so ein bisschen auch die Variable des Bauens dabei, ne? Verzögert sich das, was ist mit den Baukosten, blablablub. Und Denkmal ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil Denkmalobjekte, aufgrund der Tatsache, dass das Denkmalschutz mit drin ist, sind schon komplex. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ihr kauft ein runtergerocktes Sanatorium beispielsweise, eine alte Kaserne, solche Geschichten, oder eine schöne alte Villa beispielsweise. Und dann ist es eben so, die muss erhalten bleiben. Und zwar genau so, wie sie jetzt ist. Also ihr braucht nicht nur Handwerker, die sich auskennen mit Denkmalschutz, sondern ihr müsst das Denkmalamt immer dabei haben, die müssen alles bestätigen, ihr müsst Eigentümer sein, dann geht erst die Sanierung los und. Dafür ist es natürlich Wahnsinn, wenn ihr beispielsweise ein Objekt kauft für, ich spinne jetzt mal, 100.000 Euro und die Sanierungskosten sind beispielsweise 300.000 Euro, um mal irgendwas zu nennen, dann könnt ihr diese 300.000 Euro fucking 100% in den nächsten 12 Jahren absetzen. Das ist steuertechnisch gesehen ein brutaler Hebel. Also wirklich jetzt, da gibt es viel Steuern wieder. Und wenn ihr diesen Steuergewinn nehmt und direkt wieder investiert, als Sondertilgung beispielsweise, in diese Immobilie oder andere Assets, dann merkt ihr langsam den Hebel des Ganzen. Dann wird es nämlich richtig spannend an der Stelle und total, wie soll ich sagen, total cool, was die Steuergestaltung betrifft. Weil das ist nämlich etwas, was wir Deutschen nirgendwo gezeigt bekommen. Wie gestalte ich meinen Vermögensaufbau, auch meine Altersvorsorge, auch steueroptimiert? Weil die Steuern echt ein wichtiges Thema sind. Nicht nur der Cashflow, die Rendite, sondern auch zu gucken, okay, was ist eigentlich unterm Strich nachher netto da? Und wie bekomme ich in der Zwischenzeit ordentlich was vom Finanzamt wieder? Ich glaube, wir sind jetzt 35 Minuten ungefähr oder 40, ich weiß es nicht, dabei. Also ihr merkt, ich musste mich schon kurz halten und trotzdem waren viele Punkte dabei. Unterschiedliche Objekttypen rufen unterschiedliche AFA hervor. Zinsen kann ich steuerlich immer absetzen, wenn ich das Objekt vermiete. Spannend vielleicht für einige unter euch. Deswegen rate ich beispielsweise auch immer, kauft euch neben dem eigenen Häuschen mindestens noch 2 Wohnungen, die ihr vermietet. Weil damit könnt ihr richtig schön auch Grundschulden hin und her schieben und steuerlich optimieren. Fakt ist aber auch, dass wir haben ja gerade unsere Pre-Christmas-Challenge. Und da habe ich den Teilnehmern auch gesagt, wenn ihr euch mit dem Thema Ernährung nicht auseinandersetzt, dann wird es nicht von langer Dauer sein, was wir hier machen. Dann wird es einen Jojo-Effekt geben. Ihr müsst Dinge verstehen. Und deswegen kann ich euch nur raten, natürlich nicht euch komplett durchzulesen durch das Thema Steuern und Immobilien. Das werdet ihr gar nicht schaffen. Aber euch zumindest mal ein bisschen rudimentär mit euren Zahlen, Daten, Fakten zu beschäftigen, auch was die Einkommensteuer beispielsweise betrifft und die steuerlichen Aspekte, um es zu verstehen. Verlasst euch nicht auf euren Steuerberater. Also den Tipp kann ich euch aus meiner Erfahrung geben. Mittlerweile erzähle ja ich unserem Steuerberater, was wir machen und nicht andersrum, weil Steuerberater nicht für Steuergestaltung zuständig sind. Das ist ein absoluter Fehlglaube. Wenn ihr einen Plitschen Steuerberater habt, dann kennt er sich aus und hat auch gute Ideen. Aber das ist primär nicht deren Aufgabe, Steuergestaltung zu betreiben, sondern dafür zu sorgen, dass die Dinge, die wir denen geben, sauber dargestellt werden, dass im Rahmen einer Prüfung keine Nachfragen kommen, das Ding einfach durchgeht. Das ist deren Aufgabe. Ne? Und von daher sind so eher so Typen wie ich mit interessanten Ideen stark gefragt, weil es eben dann darum geht, auch Steuergestaltung zu betreiben und das Piano in der Breite zu spielen. Ja. Also ich hoffe, euch mit dieser Folge nicht komplett überlastet zu haben. Ich hoffe auch, es waren ein paar Punkte dabei, wo ihr sagt, okay, das ist mal interessant, darüber denke ich mal nach. Und last but not least spare ich mir das Thema Gutachtenerstellung für Restnutzungsdauern, weil man könnte die AFA auch künstlich nach oben kriegen, wenn ich beispielsweise ein Gutachten schreibe, wo ich reinschreibe, die Restnutzungsdauer eines Objektes ist nicht 50 Jahre, sondern 25. Dann würde die AFA ja von 2% auf 4% steigen. Das halte ich für, das machen gerade eine ganze Menge Firmen da draußen, halte ich für super gefährlich. Da vielleicht auch gerne nochmal schreiben, wenn ihr in der Situation seid, aber das ist wirklich ein Hebel, der schwierig ist, weil es nämlich darum geht, nachher auch zu belegen, dass dieses Objekt nach der Restnutzung, also nach dieser Dauer von 25 Jahren, für keinen anderen Zweck, nicht mal einen Fahrradkeller, zu gebrauchen ist. Und das kriegt ihr beim Finanzamt nicht durch. Punkt aus. Also spart euch diese Kosten fürs Gutachten, nehmt die 2%, seid zufrieden und nicht zu gierig. In dem Sinne, lange Folge, aber auch der Samstag ist ein langer Tag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, habt euch wohl und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Und vielleicht sind wir dann ein bisschen kürzer als heute. Aber ich hoffe, die Inhalte bringen euch jede Woche weiter im Rahmen eurer Ideen rund ums Thema Immobilien. Also bleibt gesund, bis bald und tschüssi!